während einer Konferenz in Großbritannien über vergleichende Religionswissenschaften debattierten die Fachleute aus der ganzen Welt, welches Glaubensprinzip wohl das Christentum so einzigartig gemacht hat. Verschiedene Glaubenssätze wurden kritisch geprüft. Was macht denn das Christentum denn so einzigartig? War es die Lehre von der Menschwerdung? Nun, andere Religionen, so meinten manche, hatten auch Vorstellungen von Göttern, die in menschlicher Gestalt auftraten. War es die Lehre von der Auferstehung, die das Christentum auszeichnete? Das ist natürlich, da waren sie auch alle einig, eine ganz entscheidende Lehre, die unseren Glauben kennzeichnet. Aber, so meinten andere, naja, in anderen Religionen, da gab es auch Auferstehungsberichte, Osiris in Ägypten, Adonis und so weiter. Die Debatte ging eine Zeit lang weiter, bis C.S. Lewis, der bekannte englische Schriftsteller, Philosoph, Apologet, den Raum betrat und er fragte, welches Thema gerade diskutiert wurde. Und man ihm antwortete, es ginge darum, was das Christentum so sehr von den anderen Weltreligionen unterscheidet. Und da meinte Lewis ohne langes Zögern, oh, das ist leicht zu beantworten. Es ist die Gnade. Nach einigem Hin und Her gaben ihm die Konferenzteilnehmer schließlich recht. Gnade. Dieses Wunder der Gnade. Wir kommen ja von der Passionswoche her, von Ostern her. Das Wunder der Gnade. Es hat mich neu berührt. Gnade ist das, was Gott uns unverdient schenkt. Diese Erkenntnis, dass Gottes Liebe uns völlig umsonst bedingungslos angeboten wird, das scheint jedem menschlichen Instinkt zu widersprechen. Der achtteilige Pfad des Buddhismus, die Lehre der Hindus vom sogenannten Karma, aber auch in den monotheistischen Religionen, das Judentum und auch dem Islam, alle zeigen uns einen Weg, wie man durch eigenes Hinzutun vor Gott bestehen kann, wie man durch eigenes Hinzutun bei Gott Anerkennung findet. Allein das Christentum lehrt, dass Gott uns gnädig ist, nicht weil wir etwas sind oder etwas Gott bringen, sondern weil er uns gnädig sein will. Die Gnade, die uns im Evangelium begegnet, geht weit darüber hinaus, was hier eine Religion anbietet. Was jeder Glaube hat, Gerechtigkeit als Grundlage. Der Mensch bekommt, was er verdient. So gibt es auch Religionen, in denen das Konzept der Barmherzigkeit hinzugefügt wird, in dem Sinne, dass der Mensch nicht die ganze Strafe erhält, die er eigentlich verdient. Aber allein das Christentum leitet das volle Konzept der Gnade ein. Gott beschenkt uns bedingungslos mit dem, was wir nie verdient haben und nie verdienen könnten. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Ihr Lieben, Gnade sollte für uns, die wir Gottes Gnade erfahren haben, immer noch ein atemberaubendes Wunder sein. Und ich sage das ganz bewusst, ein Wunder, denn ich glaube, Gnade ist ein Wunder. Gnade übrigens geht viel weiter als Barmherzigkeit das tut. Gnade ist das unerklärlichste, aber auch das wirksamste und mächtigste Ding auf dieser Welt. Und je länger ich Christ bin und auf diesem Weg der Nachfolge unterwegs bin, desto mehr festigt sich in mir die Überzeugung, nichts erfasst und verändert die Seele eines Menschen mehr als die Macht echter Gnade. Und darum soll es heute in dieser Botschaft gehen, die ich überschrieben habe: Gnade unbegreiflich und doch erfahrbar. Stell dir vor, du bist in Reutlingen unterwegs und du hast richtig großen Hunger. Du gehst zunächst zur Kebab-Bude, bestellst einen Döner und als du bezahlen wirst, merkst du plötzlich, dein Cash reicht nicht aus und der Dönerverkäufer hat keine C-Gerät, wo du mal geschwind deinen Döner bezahlen kannst. Dir fehlen genau 20 Cent. Peinlich berührt entschuldigst du dich und willst schnell wieder gehen. Doch der Verkäufer hält dich zurück und er sagt: Ach, kommen Sie, nehmen Sie den Döner trotzdem mit. Ich schenke Ihnen die 20 Cent. Jetzt die Frage: Wenn du das nächste Mal in Reutlingen bist und wieder einen Mega-Kohldampf hast, schnell etwas essen möchtest, wohin gehst du? Wahrscheinlich genau hin zu diesem Stand. Aber nicht, weil du dich verpflichtet fühlst, sondern weil du dort etwas geschenkt bekommen hast, das du nicht verdient hast. Und dein Herz, es erinnert sich, dass du da mit Gnade beschenkt worden bist. Jesus hat viel über Gnade gesprochen, auch wenn er den Begriff Gnade so gut wie nie gebrauchte. Ist euch das aufgefallen? Stattdessen hat er uns den Begriff der Gnade in Form von Geschichten, seinen Gleichnissen nahegebracht. Er erzählt von der Sonne, die über Gute und über Böse scheint, von den Vögeln, die Körner sammeln, ohne zu pflanzen und zu ernten. Und er sprach von dem Hirten, der 99 seiner Schafe zurückließ, um das eine zu suchen, das sich verselbstständigt hat und weggerannt war. Das ist übrigens auch eine völlig irrationale, unberechenbare Tat. 99 Schafe allein zu lassen, um dieses eine verlorene Schäflein zu suchen. Weiß nicht, ist nicht unbedingt ökonomisch gedacht, oder? Es hätte da alles passieren können mit dem Pferch da von 99 Schafen, wenn sie überhaupt in einem Pferch waren. Wahrscheinlich waren sie irgendwo auf einer Wiese, alleine. Gnade, ihr Lieben, kann man nicht erklären und bis ins Letzte verstehen. Sie kann schließlich nur erfahren werden. Und ich glaube, eines der schönsten Porträts der Gnade finden wir in der Geschichte von dem vergebenen Vater und dem verlorenen Sohn. Wir kennen alle die Geschichte. Sie wird so wunderschön in Lukas 15 von Jesus selbst erzählt. Rembrandt hat ein wunderschönes Gemälde, finde ich. Manche sagen, es ist so dunkel, aber ich finde es trotzdem schön gemalt. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und ich erinnere uns kurz an den Gesamtzusammenhang. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, sie steht ja in einer Reihe von drei Geschichten oder Gleichnissen, die Jesus erzählt. Zuerst kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und dann folgt das von der verlorenen Münze und schließlich das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und alle drei Geschichten, sie laufen auf dasselbe hinaus. In allen dreien geht es darum, dass jemand traurig ist, weil er etwas verloren hat. Und dann wird von der Freude des Wiederfindens berichtet. Und alle drei Gleichnisse enden schließlich mit einer Jubelszene. Und Jesus erzählt diese Geschichte, weil die Frommen jener Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wir würden heute sagen die Theologen, sich wahnsinnig darüber ärgerten, dass er eben mit Zöllner und mit Ausgestoßenen und mit Huren sich abgab, mit Kranken und Ungeachteten, mit jenen in der Gesellschaft, die von allen anderen als Sünder angesehen und abgeschrieben wurden. Die Geschichte vom verlorenen Sohn beginnt damit, dass ein Mann zwei Söhne hatte. Und eines Tages sagt der jüngere Sohn zu dem Vater: Lieber Vater, das war's. Ich habe die Nase voll. Ich will nicht mehr auf deinem Hof hier meine Zeit verschwenden. Ich ziehe aus. Ich will gehen. Ich will das Leben genießen. Ich möchte hier nicht auf deinem Hof hier versauern. Ein absoluter Affront in jener Zeit, das Erbe zu verlangen, während der Vater noch lebte. Und was tut der Vater? Er geht schweren Herzens zum Geldschrank und gibt dem jüngeren Sohn seinen Anteil am Vermögen. Der Sohn zieht mit seinem Erbe in ein fernes Land, lebt dort in Saus und Braus, verschleudert sein Geld, indem er verschwenderisch lebt. Und als er kein Geld mehr hatte, hatte er auch keine Freunde mehr. Und dann sucht auch noch eine Hungersnot das Land heim. Und er kann nur überleben, indem er sich als Schweinehirt irgendwo anstellen lässt. Dieser junge Mann, er war wirklich tief gesunken, so tief, wie es kaum noch ging. Er führte eine erbärmliche Existenz. Und es war sogar so schlimm, dass er die Schweine um ihr Futter beneidete. So dramatisch schildert Jesus den Zustand dieses jungen Mannes, der einst so selbstbewusst und emanzipiert auftrat. Aber dieser Tiefpunkt in seinem Leben, er wird zum Wendepunkt seines Lebens. Dort bei den Schweinen erinnert er sich an sein Vaterhaus und ihm wird bewusst, dass der niedrigste Arbeiter, Tagelöhner bei seinem Vater auf dem Hof, im Geschäft, es besser hatte, als es ihm gerade ging. Und dieses Erinnern, es ist keine Nostalgie. Es ist im Grunde in einem gewissen Sinne schon Gnade. Dieser Mann, er kommt zur Besinnung und er beschließt, zu seinem Vater zurückzugehen, ihn um Vergebung zu bitten, um eine Anstellung als einfacher Arbeiter auf seinem Hof. Und dieser Teil der Geschichte illustriert, was es eigentlich bedeutet, Buße zu tun, in sich zu gehen, was es bedeutet, eine Sinnesänderung zu bekommen, umzudenken und auch umzukehren. Jeder der zu Gott umkehrt, der diesen Wendepunkt in seinem Leben erfahren hat, der würde diesen Punkt bezeichnen, das war der Moment, wo ich genau erkannt habe, dass ich verloren bin, ein Sünder bin, zutiefst verloren, ein Sünder. Ohne die Erkenntnis dieser Erlösungsbedürftigkeit, unserer Erlösungsbedürftigkeit, kommt niemand zum lebendigen Glauben. Aber die Geschichte, die illustriert auch einzigartig durch die Reaktion des Vaters auf die Rückkehr seines verlorenen Sohnes, was Gnade bedeutet. Und da möchte ich einen Schwerpunkt heute setzen. Gottes Gnade ist außergewöhnlich. Wir lesen in der Geschichte in Lukas 15, Vers 20, der Sohn machte sich auf und geht zurück zu seinem Vater, aber als er noch von sehr ferne war, da sah ihn sein Vater. Er sah ihn schon von weitem kommen. Das bedeutet im Klartext, der Vater hat immer wieder Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Immer wieder hat er die Augen gehoben, aus dem Fenster hinausgeschaut, zum Horizont rüber geschaut. Sieht er da vielleicht eine Staubwolke aufsteigen und könnte das sein Sohn sein, der nach Hause kommt? Schon. Von weitem sah der Vater den Sohn kommen. Das ist ein Bild für die Gnade Gottes. Wenn ein bußfertiger Sünder zu Gott umkehrt, erfährt er, dass Gott schon längst nach ihm Ausschau hielt. Gottes Gnade ist nicht etwas, nach dem wir Ausschau halten, sondern etwas, was Gott schenkt. Und vielleicht ist jemand hier, der sich selbst in der Rolle des verlorenen Sohnes sieht. Dem kann ich nur versichern, Gott hat dich nicht aufgegeben. Er hält Ausschau nach dir. So wie der Vater in der Geschichte nach dem verlorenen Sohn. Wir erkennen aber auch in dieser Geschichte, dass das Ungehemmte, das Überschwängliche der Gnade. Vers 20, der Vater sah ihn und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Es war durchaus unüblich, nicht üblich, dass ein älterer Herr einem Jüngeren entgegenging, geschweige denn lief. Es galt damals als entwürdigend für einen älteren Mann die Kleidung. Wir haben ja damals lange Kleider gehabt, nicht Lewis Jeans, wie wir heute tragen, sondern lange Gewänder. Es galt als entwürdigend, das Gewand einfach hoch zu krempeln und dann zu laufen, entgegenzulaufen, auch noch einem Jüngeren. Jesus erzählt also von einem Vater, der sich öffentlich demütigt, indem er nach draußen eilt, um seinen Sohn zu umarmen, der einen Teil des Vermögens der Familie verschleudert hatte. Ihr Lieben, Gottes Gnade ist viel, viel mehr als Geduld oder freundliche Nachsicht. Seine Gnade ist ungehemmt, sie ist außergewöhnlich, sie ist überschwänglich. Haben wir uns Gott jemals so vorgestellt, als jemand, der uns entgegen eilt, um uns zu umarmen und uns zu sagen, wie sehr er uns liebt? Seine Gnade kann nicht gebändigt werden, wenn einer seiner Kinder heimkommt. Unser Vater liebt uns inniglich. Da geht eine Leidenschaft von ihm aus, eine Liebe, die unsere Leidenschaft und unsere Liebe für ihn entfachen kann, denn Liebe weckt Liebe. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dass im Betrachten seiner vollkommenen Liebe, die uns vom Kreuz am stärksten entgegenstrahlt, unsere Liebe, unsere Leidenschaft für ihn neu entfacht wird und wächst. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Szene, die in Vers 20 hier beschrieben wird. Wie begrüßte der Vater den Sohn? Er begrüßt ihn nicht so auf Armlänge, so wie wir das vielleicht tun würden, wenn einer gerade von den Schweinen kommt und 10 Meter gegen den Wind stinkt. Ein etwas distanzierter Händedruck hätte es vielleicht aus unserer Sicht wohl auch getan, nach all dem, was passiert war. Aber nein, der Vater, er rennt und fällt dem Sohn um den Hals und küsst ihn. Und die Zeitform des Verbs im Urtext, das drückt eine andauernde, eine wiederholte Handlung aus. Mit anderen Worten, er küsst ihn immer wieder. So können wir das vorstellen. Also nicht nur so, er küsst ihn immer wieder. Und dieser Sohn, er roch nicht nach Bulgari-Parfüm oder anderen edlen Düften, sondern nach Schwein, Schweiß und Staub. Ist das abstoßend? Widerwärtig? Nun, der Vater im Himmel hat dich und mich umarmt. Trotz unseres sündigen Gestanks. Als Jesus für unsere Sünde am Kreuz von Golgatha starb. Nur am Kreuz kann man Gottes Entgegenkommen, seine göttliche Umarmung und Gnade erfahren. Was hätte dieser jüngere, sogenannte verlorene Sohn verständlicherweise erwarten können, als er sich seinem Vaterhaus näherte? Vielleicht erstmals, dass sein Vater mit strengem Blick ihm befiehlt, sich zu reinigen. Dann ein klarer Vortrag über die Regeln des Hauses und eine kurze Einführung in den Rückzahlungsplan für das verschwendete Vermögen. Schließlich muss man sich doch absichern, bevor man jemanden wie dem Typen da vergibt, oder? Von nichts all dem lesen wir hier. Der Vater erteilt dem Sohn nicht einmal eine Lektion, indem er sagt, ja, ich hoffe, du hast jetzt etwas daraus gelernt. Jesus erzählt nur von der überschwänglichen Freude des Vaters. Der heimkehrende Sohn erfährt absolute, bedingungslose Vergebung. Und das ist genau das, ihr Lieben, was auch uns begrüßt in unserer tagtäglichen Begegnung mit unserem Vater. Denn aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Das heißt, die Gnade Gottes, sie wird uns unaufhörlich zuteil, so wie die Wellen des Meeres ans Ufer schlagen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich das Meer so sehr liebe. Zu sehen, wie diese Wellen immer wieder ans Ufer schlagen und man taucht ein in dieses massige Wasser, wie so in die Gnade Gottes. Gnade auf Gnade. Das erlebt der Sohn. Und das erleben die Söhne und Töchter, die heimkommen. Die Beweise der Gnade Gottes. Diese unaufhörliche Flut wird so berührend in der Geschichte, hier von dem verlorenen Sohn unterstrichen. Weil der Junge, der kommt gar nicht zu der Stelle, wo er den Vater bitten wollte, ihn zu einem seiner Diener und Tagelöhner zu machen. Bevor er alles sagen kann, was er sich vorgenommen hatte, waren die Knechte des Vaters schon losgeschickt, um Kleid und Ring zu holen. Wir lesen in Lukas 15, Vers 22, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tu deinen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Gnade ist unbegreiflich großzügig. Sie gibt weit über alle vernünftigen Erwartungen hinaus. Das Beste, wörtlich heißt es, das erste Gewand. Es weist auf eine besondere Würde hin. Rein wirtschaftlich betrachtet waren übrigens diese Festgewänder aus kostbaren Stoffen auch eine gewisse Kapitalanlage der vornehmen Häuser damals. Als du und ich zum Kreuz kamen und Erlösung empfingen, da hat uns Gott nicht nur unseren Schuldenberg vergeben, sondern wir wurden auch bekleidet mit dem feinsten Gewand des Himmels, der Gerechtigkeit Christi. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Zinzendorf, glaube ich, gell? Diese Hymne oder Heller. Hiller, alte Hymne. Aus dem Gesangsbuch. Das Kleid der Gerechtigkeit seines Sohnes, es wurde uns vom Vater gegeben. Und dann haben wir hier von dem Ring gelesen. Ringe wurden in der Antike als Siegel verwendet. Das heißt, man konnte mit diesem Ring Briefe oder Geschäfte versiegeln. Auf Wachs wurde mit dem Ring das Siegel gepresst und somit das Geschäft besiegelt. Wenn der Vater dem Sohn einen Ring schenkt, dann bedeutet das, der Sohn ist bevollmächtigt von dem Vater. Er bekommt die Autorität des Vaters. Er kann selbstständig Geschäfte abschließen. Wenn wir das in unsere heutige Zeit rüberziehen oder mit unserer Zeit vergleichen, dann ist das so, als würde ein Vater seinem Sohn seine Kreditkarte geben. Wenn dieser verlorene Sohn unser Sohn wäre, wie schnell würden wir einem solchen Sohn unser Master oder unsere Visa-Karte geben? Gnade ist willig zu riskieren, was menschliches Denken nie in Betracht ziehen würde. So ist Gnade. Als wir unser Leben Christus anvertrauten und heimfanden zum Vater, wurden wir sofort bevollmächtigt im Namen des Vaters, ich sag's mal so, Geschäfte zu führen. Haben wir je solch ein außerordentliches Privileg und Vorrecht verdient? Never. Niemals. Aber das ist Gnade. Nichts aus der Sphäre der Gnade bekommt man, weil man's verdient. Der Vater, er bestellt auch Sandalen für den heimgekehrten Sohn. Offenbar kam er zerlumpt und ohne Sandalen an. Barfüßigkeit. Sie galt als Zeichen der Armut, auch der Trauer. des Ehrenverlusts, der Gefangenschaft, die Sklaven und die ganz armen Leute, die gingen barfuß umher, ohne Sandalen. Diese Gabe der Sandalen, sie spricht von der wiederhergestellten Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Der jüngere Sohn ist jetzt frei, seine Ehre ist wiederhergestellt, seine Sohnschaft bestätigt, seine Trauer und Armut beseitigt. Man hat so den Eindruck, wenn man diese Geschichte liest, dass trotz der Rebellion des jüngeren Sohnes die Beziehung des Vaters zu seinem Sohn außer Frage stand. Er war Sohn, als er das Haus verließ. Er war Sohn, als er die Schweine hütete. Er war Sohn, als er heimkam. Und er wird für immer ein Sohn bleiben. Allein die Gnade versichert uns eine ewige Beziehung mit dem Vater, die nie verloren gehen kann. Und ich glaube, auch dieser Aspekt der Gnade steckt in dieser Geschichte. Und dann beginnt das Fest. Das gemästete Kalb wurde geschlachtet. Freude soll das Haus beherrschen. Auch darin erkennen wir schon wieder diese schonungslose Großzügigkeit des Vaters. Übrigens, der verlorene Sohn, wisst ihr, wie er auf Englisch genannt wird? The prodigal son. Was eigentlich wörtlich heißt, der verschwenderische Sohn. Und man könnte diese Geschichte genauso gut unter das Motto stellen, der verschwenderische Vater, the prodigal father. Ein Vater, der den Unwürdigen großzügig mit unverständlicher Liebenswürdigkeit beschenkt. So ist die Gnade und die Liebe Gottes. Sie übersteigt unsere kühnsten Träume. Und diese unbeschreibliche Großzügigkeit und unerklärliche Güte und Liebe, die strahlt uns wo denn am deutlichsten entgegen? Am Kreuz. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott erwies seine besondere Art und Liebe für uns darin, dass Christus, als wir noch bei den Schweinen waren, sein kostbares Blut für uns Unwürdige vergoss. Gottes unbegreifliche Gnade heißt nicht, dass er uns nicht auch manchmal erzieht und züchtigt oder uns auch Wege gehen lässt, die schwer sind. Selbst dann, wenn er Leid und schwere Wege in unserem Leben zulässt, stehen wir trotzdem noch in seiner Gnade, wenn wir seine Kinder sind. Gottes grundlegende, unerschütterliche Haltung gegenüber seinen blutzerkauften Kindern ist unerschütterliche, verschwenderische Annahme und Liebe. Ebenfalls Paulus preist die Gnade Gottes in Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Ihr Lieben, angesichts solch einer ungehemmten, verschwenderischen, großzügigen, überschwänglichen, bevollmächtigenden und sicheren Gnade können wir nur noch staunen und anbeten. In Jesus Christus und dem Erlösungswerk von Golgatha hat sich die Gnade Gottes sichtbar offenbart. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So sagt das Johannes. In einem Dokumentarfilm über das Lied Amazing Grace gibt es eine Szene, die im Wembley-Stadion in London 1988 gedreht wurde. Verschiedene Musikgruppen, meistens Rockbands, waren zusammengekommen, um die politischen Veränderungen in Südafrika durch ein Solidaritätskonzert für Nelson Mandela zu feiern. Aus irgendeinem Grund hatten die Veranstalter auch die Opernsängerin Jessie Norman für den Schlussakt vorgesehen. Und der Film, er zeigt im raschen Wechsel der Szenen sozusagen von der unruhigen Menge im Stadion immer wieder auch dieses Interview mit dieser Opernsängerin, dieser Diva. 12 Stunden hatten die Bands, also die laute Rockmusik sozusagen gedröhnt. Viele Fans waren schon durch den Alkohol und die Drogen high. Und immer wieder schreite die Menge nach Zugaben und die Bands, die taten ihres, um ihren Zuhörern zu gefallen. Und währenddessen sitzt Jessie Norman in der Umkleidekabine und unterhält sich mit dem Filmproduzenten über das Lied Amazing Grace. Dieses Lied, es wurde ja von John Newton geschrieben, der ein grausamer Sklavenhändler war und mitten in einem Seesturm, bei dem er fast über Bord gegangen wäre, schrie Newton zum ersten Mal in seinem Leben nach Gott. Das war so der Wendepunkt in seinem Leben. Und später, nicht sofort, aber später wechselte er seinen Beruf. Er wurde Pastor und schloss sich William Wilberforce bei dem Kampf um die Abschaffung der Sklaverei ein. John Newton hat sich immer wieder daran erinnert, aus welcher Tiefe in Gott emporgehoben hatte. Er verlor nie den Blick für die Gnade. Und als er diese Worte schrieb, Grace that saved a wretch like me. Die Gnade, die so einen erbärmlichen Kerl wie mich errettet hat. Da kam das aus dem tiefsten seines Innern, seines Herzens. Nun, im Film erzählt Jessie Norman, dass Newton wahrscheinlich eine alte Melodie, das ist mittlerweile auch so bestätigt, aufnahm, die von den Sklaven selber gesungen wurde und dass er damit sozusagen das Lied gerettet hat, so wie er selbst gerettet worden war. Und am Ende kommt der Moment, wo Jessie zu singen anfängt. Ein einziger Lichtkegel folgt ihr. Sie schreitet auf die Bühne. Es gibt keine begleitende Band oder irgendwelche Musikinstrumente. Ihr könnt das übrigens auf YouTube, diese Szene aus dem Jahr 1988, wo Jessie Norman singt im Wembley Stadion, nachschauen. Zunächst ist die Menge, die Leute noch ganz unruhig. Keiner schreit sogar nach einer Zugabe der Band Guns N' Roses. Andere nehmen den Ruf auf. Es wird ungemütlich. Ganz allein und langsam fängt Jessie Norman an zu singen. Amazing grace, how sweet a sound that saved a wretch like me. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind, jetzt sehe ich. An jenem Abend geschah im Wembley Stadion etwas sehr Bemerkenswertes. 70.000 heisere Fans verstummten vor dieser Arie über die Gnade. Was war es, das diese Tausende von Menschen verstummen ließ? Vielleicht war es der innere Durst nach Gnade. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt. Doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Ihr Lieben, lasst uns jetzt, bevor wir dann auch nochmal Gott anbeten und dann ins Abendmahl gehen, diese schöne alte Gnadenhymne von Herzen, wenn möglich stehend, gemeinsam singen.